Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast Folge 527, aufgenommen nach dem Spiel unseres Hamburger Sportvereins gegen den MSV Duisburg. Ich musste nochmal nachgucken, ja, es war Duisburg. Man vergisst diese Gegner immer so schnell. Irgendwie so 24 Stunden später weiß ich schon gar nicht, gegen wen wir gespielt haben. Nein, am Freitag, den 14.12. haben wir in Duisburg gespielt. Das war der 17. Spieltag, damit der letzte Spieltag der Hinrunde. Und der HSV hat dieses Spiel selbstverständlich gewonnen mit 2:1. Auch selbstverständlich knapp wieder gewonnen. Und jetzt kommt gleich zu Beginn dieses Podcasts eine Meldung, die habt ihr noch nicht gehört haben. Gibt's exklusiv nur hier bei uns beim Nur der HSV-Podcast. Mit diesem Sieg ist der HSV Herbstmeister geworden. Ja, jo. Freunde, gibt es denn sowas? Ist ja unglaublich, darüber müssen wir sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin, moin, ja, du hörst eben schon, ich konnte eben kaum mehr an mich
halten. Ja, natürlich.
Das Wort Herbstmeister, ne? Du, gleich zu Anfang der Frage. Weißt du, wann wir zum letzten Mal Herbstmeister waren?
1989.
Oh, 89 sagst du? Na, ich wäre auf 87 gekommen.
Na gut, dann war es 87. Ich wusste irgendwann in den 80ern.
Genau. 87, tatsächlich vor 31 Jahren. Ist es nicht
geil,
ne? Aber wieder Zeit, ne?
Gestern war ich bei unserem Schlachter. Ich gehe ja noch zum Schlachter. Ja, ich kauf ja nicht hier Aufschnitte verpackt im Plastik oder so. Mach ich nicht. Hobbs ist da korrekt. Ja, geh zum Schlachter meines Vertrauens. Großer HSV-Fan übrigens. Und der fragte mich, Sana, wann hatten wir eigentlich das letzte Mal 37 Punkte?
Au.
Ja, ich keine Ahnung. Frage. Und da habe ich ihn angeguckt und habe ich gesagt, du hast recht, das hatten wir in den letzten Jahren, auch nach 34 Spieltagen, hatten wir keine 37 Punkte. Jetzt mal ehrlich, wir haben doch immer 25, 27, 29 Punkte gehabt. Wann hatten wir mal 37 Punkte?
Ja, ich bin schlecht in solchen Dingen. Ja.
Das muss ganz lange her sein und dann auch noch am Ende der Hinrunde. Ich meine, ja, hallo.
Wahnsinn.
Hallo.
Ja, ja. Also, ist ja geil. Also, andernorts, bei Twitter nämlich, liest man ja gern mal noch 3 Punkte bis zum Nichtabstieg, ne? Die berühmten 40 Punkte, die man braucht, um nicht abzusteigen. Also das erste Minimalziel könnten wir, aber da kommen wir später zu, gegen Kiel dann erreichen. Und das schon am ersten Spiel der Rückrunde. Aber jetzt reden wir erstmal noch über den grandiosen Sieg beim schwächsten Heimteam der Liga.
Genau. Das meine Ankündigung eben im Podcast wirklich. Ich meinte das genauso. Ich musste, als ich hier Skype gestartet habe, weil ich wusste, wir treffen uns jetzt hier gleich zur Podcastaufnahme, ich musste wirklich ernsthaft nochmal nachgucken, gegen wen haben wir am Freitag eigentlich gespielt. Ich meine, das ist keine 48 Stunden her. Es ist irgendwie, ja, ob du jetzt gegen Duisburg spielst oder gegen Magdeburg oder gegen Paderborn. Es ist jetzt irgendwie, die haben alle meistens Sunmaker irgendwie als als Trikotsponsor. Die Stadien sehen auch irgendwie alle gleich aus, oder? Die sind schon so ein bisschen generisch. Ja, EA Sports würde man jetzt einen Vorwurf machen, dass sie sich nicht so viel Mühe geben, unterschiedliche Stadien da zu programmieren. Aber in Wirklichkeit ist es höchstwahrscheinlich viel in echt.
Warte mal, du hast EA Sports, du hast Sunmaker, du hast deinen Schlachter. Das ist hier heute, wir müssen heute Werbung müssen wir hier daneben schreiben.
Ja. Im Podcast hier heute. Und das Stadion hieß, wie hieß das Stadion nochmal? Das war so ein geiler Name.
Ach, das ist die MSV, die Schau ins Land Reisen Arena.
So, jetzt haben wir aber Werbung richtig dick und fett, ne, geschrieben.
Genau. Reden wir doch ein bisschen über die Mannschaft, die Fly Emirates auf dem Trikot hat.
Genau, und wieder nicht mit Fiete Arp in der Startelf gespielt hat. Ich war wieder mal böse. Das können wir gleich zu Beginn sagen. Wang, wieder mal für mich über die, ich wollte gerade sagen 90 Minuten, er ist ja irgendwann ausgetauscht worden, insgesamt wieder höchst durchschnittlich. Beim ersten Tor, großartig gemacht, hat sich toll freigelaufen, ist dann ja ausgerutscht, ist ja ärgerlich, hat dann aber den besser postierten Narey gesehen, der dann ja zum 1:0 eingeschoben hat. Also da fand ich Wang wirklich super. Ich hatte auch so bei Twitter nach unserer letzten Folge so 2, 3 böse Kommentare bekommen, ob ich den nicht mag. Doch, ich mag den schon. Ich glaube, der hat auch sehr viel Talent und ich glaube, das ist ein sehr geiler Kicker. Aber jetzt mal ganz ehrlich, der verstolpert echt oft Bälle. Und dass er da ausgerutscht ist vor dem 1:0, da kann er ja vielleicht nichts für. Der Platz war ja auch nicht wirklich doll. Ich will ihm da keinen Vorwurf machen. Aber irgendwie bei Wang fällt mir auf, das ist immer ein bisschen unglücklich so. Die letzten 10% fehlen da ganz oft.
Ja, ist es so. Also meinst du jetzt wegen der Standfestigkeit oder
nein, generell auch wie dann legt er sich den Ball zu weit vor oder er macht noch einen Haken zu viel. Und also irgendwie ist es immer too much. Es ist irgendwie immer fehlt da noch was.
Ich glaube, es ist so ein typischer Leihspieler. Er will natürlich zeigen, was er kann. Er will sich für seine eigentliche Mannschaft empfehlen. Also das darf man bei aller Liebe zum HSV, die er bestimmt hat, nicht vergessen, dass er ja immer noch zu Salzburg gehört. Und der will sich natürlich empfehlen für Höheres. Und da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also Salzburg ist durchaus als Champions-League-Aspirant höher anzusiedeln als der HSV im Moment. Der will sich da wieder in die Salzburger Truppe spielen und Aufmerksamkeit schaffen. Ja, er wählt womöglich den falschen Weg. Ne? Also er macht immer noch einen Schlenker zu viel, wie du sagst, und dieses Mannschaftsdienlichere, was ja auch beim Pass zu Nare jetzt da deutlich zu sehen war, das ist vielleicht der bessere Weg, aber das vergisst er häufig und darüber hinaus, oder so kommt es dann zu diesen Aktionen, die du bemängelst, zurecht. Ne?
Ja, oder halt auch diese Unsportlichkeit, haben wir beim letzten Podcast besprochen, dieses Mal war es wieder, da wurde er nur ganz leicht, direkt vor der Kamera, berührt und sich da wieder blöde fallen.
Ich denke da immer schon, wenn ich so dann gehe ich immer schon zu Twitter und warte mal ab, ob du was schreibst.
Habe ich gemacht, habe aber nicht abgeschickt, weil ich gedacht habe, ey, komm, jetzt, ne, reg dich mal ab. Ich reg mich ja selber über diese ganzen emotionalen Tweets auf. Dann kann ich ja nicht ständig und immer auch so einen emotionalen Tweet loswerden. Aber ich hatte schon reingeschrieben, das stimmt schon. Und du hast gerade gesagt, er ist ausgeliehen von Salzburg. Und da kommt ja mein Unverständnis jetzt, dass ich sage, wir haben mit Fiete Arp jemanden, Der gehört uns, ja, das ist ein HSVer, den wir entweder, auf den wir in der Zukunft setzen oder halt am Ende der Saison vielleicht ganz gut verkaufen können. Und deswegen verstehe ich gar nicht, in einer Phase, wo ein Lasogga einen Lauf hatte, aber jetzt mal für 4 Spiele verletzt war, warum Fiete dann nicht diese Chance bekommt. Ich kapiere es einfach nicht, weil so überzeugend war der Wang jetzt nicht. Und natürlich musste ich auch bei Twitter, weil diese Frage hatte ich schon mal gestellt, da habe ich schon bei Twitter die 2-3 genervten Antworten bekommen, ey, wär du doch Trainer, ne? Und vielleicht hat er ja nicht gut trainiert, ne? Was regst du dich da mal auf? Wo ich dann aber so denke, naja, aber du siehst doch, was der Wang spielt. Das ist gut, also noch einmal, das ist kein Wang-Bashing jetzt, aber es ist auch nicht so überzeugend, dass ich sage, ey, an denen geht ja nun gar nichts vorbei gerade. Und da denke ich, gib doch dem Fiete Arp mal mehr als nur 5-6 Minuten. Gib dem doch mal eine Startelf oder wechsel dem mal zur Halbzeit ein. Gib ihm mal 45 Minuten. Das verstehe ich einfach nicht.
Also das Schlimme ist, also beim Training gucken wir natürlich alle nicht zu, wissen wir nicht, wie da trainiert wird. Es kann ja sein, dass Wang da wirklich sehr gute Leistung zeigt. Wichtiger glaube ich aber, und das mag auch bei Wolf so ein bisschen reinspielen, die Ergebnisse stimmen einfach. Und zwar auch bei Wang. Wie du ja siehst, er hat eine Vorlage, ne, hat sich da schön durchgesetzt, Ball verloren im Grunde, weil er ausgerutscht ist, aber noch behalten, dann zu nahe rüber. Eine Vorlage steht für Wang. Und er kann ja was, wie du sagst. Er muss es ablegen, dass er muss sich früher vom Ball trennen, so.
Ja,
aber die Qualitäten sind ja da.
Ja,
und so einen Spieler da zu haben, ich glaube, im Moment ist das, ja, dieses Momentum auf der Seite von Wang.
Aber ich glaube, du kannst mich da jetzt nicht vom Gegenteil überzeugen, weil nicht umsonst hat Bayern München oder wer auch immer mal angeklopft, dass Arp ein Riesentalent hat. Klar, das wissen wir auch. Und also ich sage jetzt mal, was das Talent angeht, da könnte ich mir vorstellen, ist das mehr oder weniger pari. Und solche Spieler brauchen Spielpraxis. Und noch einmal, aus HSV-Sicht, das darf vielleicht ein Trainer jetzt gar nicht beeinflussen, aber aus HSV-Sicht würde ich doch lieber dann auf einen Spieler setzen, der mir gehört, als einen Spieler, der so oder so im Mai 2019 wieder nach Salzburg geht. Also Außer er spielt so einen gigantischen Fußball, wie jetzt ein Mangala oder so, wo du sagst, okay, an den kommst du an der Position einfach nicht vorbei, weil der spielt saugeil. Und das tut der Wang meiner Meinung nach nicht. Er ist ein guter Spieler, gar keine Frage, aber ich verstehe das nicht. Aber gut.
Nee, genau, aber da sind wir genau einer Meinung. Mangala kannst du nicht ersetzen. Du hast auf dieser Position natürlich auch, ob es nun Steinmann oder Janicic, der jetzt nicht mitspielen durfte, du hast da deine Leute, die du in der Theorie einsetzen könntest, aber die kommen natürlich nicht an Mangala vorbei. Bei Wang sehe ich es ähnlich wie du. Da stimmen die Ergebnisse, das Resultat, Vorlage, gewonnen etc. Und trainieren mag er auch wie ein junger Gott. Du darfst jetzt auch Arp nicht vergraulen, weil auf den musst du spätestens in der kommenden Saison setzen.
Genau.
Und der braucht Einsätze und der braucht Selbstvertrauen.
Genau.
Und das kommt nicht über 5 Minuten Einsätze. Ne? Naja.
Richtig. Gut. So, ansonsten hat der HSV, ich meine, ich könnte noch zu einem Spieler was sagen. Soll ich lieber schnell noch mal was zu einem Spieler sagen?
Ja, immer, natürlich.
Was ich auch nicht, also wir haben hier das schon ein paar Mal thematisiert und wir beide sind da nicht ganz alleine. Wir finden Hannes Wolf mega geil, was für ein geiler Trainer, junger Trainer, alles super, 8 Spiele verantwortet, 7 Mal gewonnen, einmal unentschieden, noch nie verloren. Also es ist keine Trainerkritik an sich, aber ich kann halt seine Auswechslung nicht verstehen. Und ich verstehe auch nicht, er hat in der 90. Minute dann Hand ausgewechselt. Okay, klar, der kann nochmal seinen Applaus bekommen, hat ja auch wieder mal ein richtig gutes Spiel gemacht, gar keine Frage. Dafür kommt Moritz, aber auf der Reservebank ist noch ein Matti Steinmann. Und das verstehe ich ebenfalls nicht. Sag mal, der Moritz, ich meine, der hat jetzt da keine Fehler gemacht, der war eh nur ein paar Sekunden auf dem Platz, aber der Moritz hat in den paar Minuten, wo er gespielt hat, bisher auch nicht so zu überzeugt. Und er ist im Herbst seiner Karriere. Und ein Steinmann ist doch derjenige, der ist jetzt auch nicht mehr so ganz taufrisch, aber gehört noch zu diesen jüngeren Spielern, wo ich so denke, wenn mal ein Mangala ausfällt, verletzungsbedingt, ne, wen stellst du dann auf diese Sechs? Und genau, da würde ich lieber einen Steinmann sehen als einen Moritz. Und dafür brauchen Steinmann auch Spielpraxis. Und ich glaube, also das war auch etwas, wo ich so, das war einfach von der Symbolik. Es hat jetzt das Spiel nicht beeinflusst, aber von der Symbolik fand ich das jetzt auch nicht doll.
Ja, also daran siehst du, glaube ich, auch deutlich, dass Steinmann bei Wolf eben nur Nummer 4 letztlich auf der Position oder im Mittelfeld ist. Also hinter Mangala, Janicic, da kommt dann erst noch Moritz.
Ja, stimmt. Janicic, wenn der wieder fit ist, genau, der ist ja auch noch
da. Ich glaube nicht, dass das Steinmann dann noch zu großartigen Einsätzen kommt.
Ja, da hast du wohl recht.
Denn dass er jetzt auf der Bank sitzen musste, war klar, eben weil Janni gesperrt war. Fünfte Gelbe, aber Einsatzchancen hat er offenbar nicht, wie man gesehen hat. Ne? Ja.
Genau.
Aber wir müssen aber noch einen herausheben. Du hast es eben schon halb gemacht. Wenn diese Sportart beim HSV irgendwann mal von Fußball in Handball.
nicht schlecht.
Überleitung vom Hell hier. Dann liegt es natürlich an unserem Capitano. Also ich will nicht sagen Weltklasse, aber das war schon eine sehr gute Partie. Man muss ihn eben auch mal loben. Wir haben ihn oft genug kritisiert, aber im Moment ist das so seine Phase. Ne? Ist vielleicht sein Wetter, ich weiß es nicht, denn dem scheint ja im Moment vieles zu gelingen.
Ja, mir hat er auch gefallen. Ich habe wirklich 0,0 etwas gegen Aaron Hunt. Aber ich gebe zu, das ist gar nicht gewollt. Höchstwahrscheinlich ist das ungewollt. Den einen Spieler, ja, da siehst du über ein paar Fehler hinweg und sagst, ist doch egal, der ist doch ein geiler Typ. Und ein anderer spielt ganz super, macht aber auch seine 2-3 Fehler und schon sagt man, aber hast du nicht hier die Fehler gesehen? Und bei Aaron Hunt würde ich auch sagen, ich würde sogar den noch höher als Mangala setzen. Ich würde sagen, Aaron Hunt momentan unser wichtigster Spieler, der einfach das Spiel gut lesen kann, der auch schlaue Pässe schlägt, der das Spiel beruhigen kann, schneller machen kann. Ich finde auch, er ist momentan absolut in HSV-Bestform, ne? Ich habe ihn noch nie so gut gesehen beim HSV wie jetzt in dieser Hinrunde. Also das finde ich auch toll. Wo er mich aber dennoch manchmal nervt, ist, der so geil er manche Pässe spielt oder meinetwegen die direkten Freistöße reinmacht, aber der ist manchmal mir auch so lässig am Ball.
Ja.
Und verliert dadurch auch einige Bälle. Wo ich so denke, mein Gott, da mal ein bisschen schneller zu schalten, der ist mir manchmal so ein bisschen zu, ich will nicht, also es wirkt auf mich manchmal so ein bisschen überheblich, wie er am Ball ist.
Der hat nicht gerade die Hummeln im Hintern, sag ich mal. Ne? Also das meiste, was er macht, hat Hand und Fuß.
Oh, genau.
Da sind wir wieder. Das wollte ich jetzt nicht.
Ey, aber, heute ist Sonntag, der dritte Advent. Du bist ja schon in absoluter Weihnachtsreimstimmung. Hast du jetzt wahrscheinlich schon die Weihnachts Gedichte geschrieben. Meine
Weihnachtsgedichte,
heute
genau. Ne?
Genau.
Ich übe jetzt zu Hause. Wollte ich nicht, Entschuldigung. Aber es wirkt immer so ein bisschen langsam, behäbig und so weiter. Das ist nun mal auch sein Stil, aber der kommt nun natürlich anders an als, sagen wir mal, bei Holtby, der da wirklich immer wie so ein Speedy Gonzales hin und her läuft, da wie heißt das denn, Duracell-Häschen, ne? Dann sind wir fast auch schon wieder beim nächsten. Aber ich sag mal, lass uns noch mal in die. Willst du noch weiter das Spiel analysieren? Zweite Halbzeit, finde ich, waren gar nicht mehr so die Aktionen, wo man jetzt sagen könnte, die waren richtig aufregend.
Ich hab noch nicht auf die Szenen des Spiels geguckt. Ich habe keine Ahnung, was unsere Hörer uns schreiben. Und meistens ist es ja ganz gut, wenn wir eigentlich dann uns von den Szenen des Spiels treiben lassen. Aber in meiner Twitter-Leiste haben dann viele wieder gemeckert über die zweite Halbzeit. Ich fand sie auch wieder mal deutlich, deutlich schlechter als die ersten 30 Minuten. Ich fand, das sah man schon zu Ende der ersten Halbzeit, dass wir wieder, ich weiß auch nicht, irgendwie wir spielen in den letzten Spielen einfach so saugeil von der ersten Minute an und nachher lassen wir uns ein bisschen treiben. Ich fand es jetzt aber nicht so schlecht wie im Spiel zuvor. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben wir eigentlich davor gespielt.
War es Ingolstadt?
Es könnte Ingolstadt gewesen sein, genau. So, da habe ich mich ja richtig, richtig doll aufgeregt. Dieses Mal fand ich auch, ja, war es nicht so toll, aber ich fand es nicht ganz so schlimm.
Ja, man muss auch sagen, ach Gott, das ist wieder so eine Plattitüde. Am Ende zählt das Ergebnis. Wenn du natürlich jetzt in der ersten Halbzeit eine Überleistung bringst und das die Basis für den Sieg schon ist und du am Ende nur noch verwalten musst, in Anführungsstrichen, fühle ich mal an die 90er zurückversetzt. Da hat das jede italienische Mannschaft so gemacht. Und alle haben da aufgeblickt. Mensch, hier, Catenaccio, haben sie alle drauf und du kommst da einfach nicht gegen an. Also der HSV lässt schon so ein bisschen mehr gegnerische Chancen zu, aber am Ende ja, schießen sie halt auch nicht mehr als der HSV. Und insofern, wenn das also im Moment der Stil ist, mit dem wir erfolgreich sind, dann nehme ich das zähneknirschend hin. Ich hätte natürlich auch immer gern so ein Feuerwerk mit 4-5 Dingern, aber das kann der HSV nicht bieten. Und ich bin da schon froh, dass sie zweimal getroffen haben. Das ist ja mehr als in den letzten Spielen so gerne mal. So, ne? Wir Minimalisten sind ja einiges gewohnt.
Ja, das stimmt. Ich meine, das Thema will ich jetzt, dieses Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Wir haben das ja letztes Mal schon gehabt, dass ich da ein bisschen das anders sehe als du mit Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ich glaube, dass die allermeisten Fans sagen, Hauptsache das Ergebnis stimmt, insofern alles okay, aber ich sehe das ja ein bisschen anders, aber gut, das kann man sich, wenn man da Interesse hat, gerne ja die Folge 526 sich nochmal anhören.
Genau, ne? Wer sie gehört hat. Ach so, genau, wir sind ja wieder überall zu empfangen, ne?
Ja, stimmt. Ja,
darüber haben wir noch gar nicht gesprochen.
Stimmt, unsere iTunes-Abstinenz ist vorbei. Ja, wir sind wieder überall frei empfangbar. Wenn nicht, dann schreibt uns das bitte bei Twitter. Genau. Da sind wir ja auch vertreten unter nur der HSV-Pod. Ja, da schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe hier das App XY und das findet euren Podcast nicht. So ein Quatsch, ne? Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, aber wenn du das jetzt hier hörst, dann wird...
Ja, das stimmt schon.
Das macht ja gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe.
Na doch, immer. Das macht immer alles Sinn. Aber es ist ja trotzdem Thema gewesen. Und dieser Fall, den du jetzt eben beschrieben hast, der war ja zum Beispiel so in unserem Forum. Da beschwerte sich nämlich auf nette Art ein User, auf dessen Namen, oh Gott, ich nicht komme, Schande über mein Haupt. Egal, es ging um die App Pocket Casts, die uns nicht gefunden hat. Ich habe das selber untersucht, habe mein Möglichstes getan, kam nicht weiter. Und dann kam unser Forengott Totti und hat uns wieder mal geholfen mit seinem technischen Know-how und seitdem funktioniert es auch da. Also wenn was ist, kann man auch gerne in unser Forum nur der hsv-podcast.de gehen. Wer da noch kein Mitglied ist, kann das bitte ändern und selbst technische Hilfe bei technischen Problemen gibt es da bei uns. Toll.
Super. Und alles vor Weihnachten noch günstiger, 20%.
So. Außer Tiernahrung.
So, außer Tiernahrung, genau. So, ja, ach Mann, das ist ja ein Werbepodcast hier ohne Ende. So, wollen wir zu den Szenen des Spiels kommen. SDS17 war der Hashtag, den man verwenden sollte. Und als erstes, zumindest nach unserer Kenntnisnahme, hat den der Moorknipser gebraucht. Mhm. Und der schreibt, die Szene des Spiels sind für mich die Minuten 17 bis 19, als das Internet ausfiel, Hand einen Freistoß zum 1:2 schoss und danach der Stream weiterlief. Danke Telekom.
Ja, das ist ja schon mal gemein, ne? Aber ja. Es gibt ja auch im Stadion oft welche, die pinkeln sich die Tore herbei. Die gehen aufs Klo, kommen sie wieder, ist das Tor gefallen. Ne? Also so ähnlich war das dann beim Moorknipser. Sehr schön. Also, dann mache ich weiter mit dem HSV-Fan live. Der schreibt, meine Szene des Spiels, wie Polle in der 64. Minute im Strafraum in bester Oli Kahn-Manier in den Stürmer reingeht und den Ball ohne Verluste wegflügt oder ohne Rücksicht auf Verluste und dann noch grimmig den Schiri anguckt. Wir haben den kommenden Nationalkeeper in unserem Kasten.
Oh, ja. Oh. Ja, das war eine geile Szene, das stimmt. Ich meine, da hatten wir alle kurz Schiss, dass der Elfmeter pfeift, was unberechtigt gewesen wäre, weil Polle hatte den Ball definitiv, nur er hat ihn dann halt wieder dann doch noch verloren. Und das hätte auch anders ausgehen können. Insofern, ja, fand ich die Szene auch sehr geil. Arne Acker sagt, die Szene des Spiels, die Auswechslung und das Schimpfen von und mit Luis Holtby. Alle schimpfen über Holtby und keiner erkennt seine starken Defensivleistungen in den Spielen unter Wolf. Dafür kann Hand mehr im vorderen Mittelfeld glänzen und er halt, also er Holtby halt weniger.
Ah, okay, ja. Also, dass er sauer war, habe ich wohl gesehen. Ne? Ich wusste nicht, ob er über sich selbst sauer ist, über seine Leistung oder ob er über die Auswechslung gemeckert hat. Was meinst du denn?
Ich glaube, dass Wolf das schon gesagt hat in der Pressekonferenz. Er hat sich über die Auswechslung aufgeregt.
Okay.
Mhm. Und Wolf hat das ein bisschen runtergespielt und hat gesagt, ja, also ein Spieler, der sich nicht über seine Auswechslung aufregt, den braucht er auch gar nicht im Kader. Aber natürlich muss er so ein bisschen eher hinter den Kulissen bleiben.
Mhm.
Ja, ich selber muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein, ich will nicht sagen Männersport. Ich meine, spielen ja auch viele Frauen Fußball, ne? Also bitte verstehe mich da jetzt nicht falsch, das können wir jetzt streichen. Nee, das können wir nicht streichen, ne?
Okay. Ja, weil. Okay, also ich weiß, was du meinst. Es gehören diese Emotionen für dich dazu.
Ja, ich weiß das noch. Also jetzt ganz kurz, nur damit alle weiblichen Hörer jetzt zumindest mir eine Chance geben, das nochmal kurz zu erklären. Als ich meinen Wehrdienst geleistet habe, das war in den 80er Jahren, da waren Frauen noch nicht bei der Bundeswehr zugelassen. Und da muss ich sagen, wenn du 15 Monate in so einer echten Männerwelt bist, nur unter Männern ausschließlich, da ist der Ton schon ein völlig anderer, als wenn Frauen dabei sind. Er ist übrigens viel, viel schlechter. Ich finde den Ton, wenn Frauen dabei sind, immer viel angenehmer und viel besser. Ja. So, und da wollte ich jetzt drauf hinaus mit meiner Erinnerung, dass ich sage, so, und wenn da diese 11 Männer sind oder diese 18, ja, in einer Mannschaft und dass du da mal einen Satz sagst oder ein Wort sagst, wo du nachher nach 5 Minuten sagst, mein Gott, in der Emotionalität, ne, hätte ich mal lieber nicht sagen sollen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, ich würde das doch überhaupt nicht irgendwie groß bewerten. Was ich ganz gut finde von Arne AK ist, dass er hier auch mal was Positives über Louis Holtby schreibt, weil ich finde den auch viel, viel besser, als er mir bei Twitter zumindest bei meiner Twitter-Leiste wegkommt. Da wird immer schnell geschrieben, ja, das ist so ein, ne, der läuft nur von A nach B und irgendwie hat er keine Struktur, aber ich finde, der Einsatz von ihm ist super und er hat auch ganz viele wichtige Zweikämpfe, die er gewinnt und hat auch immer noch mal den Mut, auch mal einen überraschenden Pass zu spielen. Vielleicht kommt er auch nicht immer an, aber ich finde, der Mann ist kreativ, zeigt viel Einsatz. Ich bin total froh, dass wir den haben.
Ja, also ich finde auch, das ist innerhalb des letzten Jahres irgendwann so Mode geworden, denn all die, wie lange ist er jetzt schon Profi, der Holtby? Sagen wir mal 10 Jahre, keine Ahnung. Die ganzen 9 Jahre hast du immer nur vom vorbildlichen Profi Holtby und so einen hätten alle gerne im Team und Dauerrenner gehört. Und irgendwann kippte das um und dann hieß es, ja, aber er rennt zwar viel, aber effektiv ist das nicht, weil er natürlich in einer gnadenlos erfolglosen Truppe gespielt hat. Aber er wurde so ein bisschen, ja, na, unterschätzt ist ja das falsche Wort, aber die Leistung wurde tatsächlich zu wenig gewürdigt, finde ich auch.
Ja.
Ne, kann man ruhig mal da auch an der Stelle eine Lanze bringen.
Deswegen finde ich das super, dass er das gemacht hat.
Ja.
Der Arne. So. Der Arne.
Ja, der Arne Acker. Wunderbar. Jetzt mache ich weiter mit DSM Tibu. Meine Szene des Spiels ist das 1:1 des MSV. Bei der Ecke stehen gefühlt 8 Hamburger gegen einen Duisburger und der darf den Ball unbedingt einschieben.
Ja. Es sah richtig peinlich aus, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, manchmal ist das so, ne? Der Ball prallt irgendwie doof ab und dann sieht das richtig scheiße aus. Und irgendeiner war mit Sicherheit auch für den eingeteilt und hat gepennt. Ja. Aber ja,
das sah wirklich extrem aus, ne?
Weil manche Fernsehreporter würden jetzt sagen, Fußball ist ein Fehlerspiel. So, und das war halt einfach mal blöd gelaufen. Aber man muss auch wirklich erkennen, dass der HSV in dieser kurzen Winterpause meiner Meinung nach wirklich auch ein Augenmerk auf Standards legen sollte. Ja. Ich finde unsere Standards, sprich Ecken und indirekte Freistöße, sehr oft sehr schwach. Und wenn Gegner einen indirekten Freistoß oder eine Ecke haben, finde ich, ist es viel zu oft gefährlich. Selten wird es mit einem Tor bestraft, wie jetzt. Aber ich finde, da haben wir in der Offensive wie in der Defensive echt noch Verbesserungspotenzial.
Ja, das auf jeden Fall. Kann ich auch nur wieder unterstreichen.
Justin Burger sagt, Szene des Spiels, das Tor von Aaron Hunt. Seit wann kann der eigentlich so geile Freistöße? In der ersten Liga erinnere ich mich an Freistöße, die aus dem Stadion flogen. Ein ruhender Ball ist doch ein ruhender Ball, oder doch nicht?
Ja, hat er wohl recht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Frage nicht beantworten, die erste, seit wann er so geile Freistöße kann. Vielleicht konnte er sich schon immer, nur die gegnerischen Torhüter waren besser in der ersten Liga. Ich weiß es nicht. Aber er war schon gut geschossen. Ne?
Ja, sehr gut geschossen.
Ja. Die Woche davor ja auch oder das zweite Spiel davor. Also nee, das bringt schon Spaß, zur Zeit Aaron Hunt beim ruhenden Ball zu sehen. Ne? Gut, jetzt kommt Philipp Börnsen, Szene des Spiels. Die Szene, in der Wang den Torwart umspielt und dann doch noch den Ball verdattelt hat. Ja, das war in der zweiten Halbzeit. Tor war fast leer, bis auf den Spieler, wie heißt der, Nauber, glaube ich. Weiß gar nicht, den Abwehrspieler von MSV, der da wirklich auf der Linie noch retten kann. Das war sehr schade, hätte ich Jung gegönnt.
Ja, hätte ich ihn auch wirklich gegönnt. Ich habe ihn ja eben gerade kritisiert. Natürlich hätte ich ihm das gegönnt. Ich hätte das übrigens uns allen HSVern gegönnt, weil es wäre das 3:1 und damit auch die Erlösung gewesen.
Ja.
Aber, und jetzt, ja, jetzt könnte man gleich wieder sagen, oh Mann, der Hobbs, ne, jetzt haut er schon wieder rauf. Aber ganz ehrlich, als Wang den Torwart umspielt hat und ich sehe, dass da ein Duisburger noch im Tor stand, ich wusste, der Ball geht nicht rein.
Ja.
Ich war überhaupt nicht überrascht, dass der Ball nicht drin ist. Es war klar, dass der irgendwie dann in die Mitte schießt und da natürlich dann dieser Gegenspieler steht. 7 Meter ist dieses Tor breit, habe ich mir mal sagen lassen. Ne? Und es wird genau dahin gespielt. Mein Gott, ich hätte, wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, ich hätte den Ball noch nicht mal getroffen. Also, ich hätte den Torwart noch nicht mal umspielt. Aber das sind genau diese letzten 10%, wo ich sage, da verstehe ich nicht, warum er dann trotzdem, wenn der Lasogga ausfällt, immer diese Startelf-Garantie bekommen hat. Das habe ich gar nicht kapiert. Fine Börnsen schreibt, Szene des Spiels ist die Szene... Die haben wir
gerade, aber mach nichts.
Achso, alles klar, dann mache ich der Dirk. Der Dirk hat uns auch geschrieben. Szene des Spiels ist die Einwechslung von Wagnumann. Freue mich für den Jungen. Ich mich auch.
Ja. Da sind wir schon 3. Ja, ich bin auch. Endlich mal wieder so ein Nachwuchsmensch. Ne?
Ja, sehr und schön. Vor allen Dingen, ich spiele bei FIFA 19, spiele ich ja auch die HSV-Saison nach. Und da ist Douglas Santos für mehr als 3 Monate verletzt. Und auf seiner Position spielt jetzt Wagnumann. Und ich muss sagen, der ist schon 2 oder 3 Mal Man of the Match geworden da bei meinem FIFA 19 Spielen. Der spielt ganz gut. Also der lässt sich ganz gut steuern, der Junge. Sage ich jetzt mal.
Wir werden drauf achten, ne? Genau. Gut. Dann mache ich weiter mit Susi. Und Susi schreibt, Szene des Spiels, 1 Stunde vor dem Spiel, den Grote Rütze nach Ewigkeiten mal wieder gesehen zu haben, war ihre persönliche Szene des Spiels. Und ja, erstmal schöne Grüße, Susi. Und ich kenne natürlich auch Grote Rütze persönlich. Auch ein ganz feiner Kerl, der hiermit gegrüßt ist. Und Grote Rütze twittert fast täglich denselben Tweet. Und weißt du welchen, spontan Hobbs?
Nee, keine Ahnung, nee.
Der schreibt jeden Tag, der HSV ist ein reiner Weltverein. Und er hat sowas von recht, ne?
Womit er recht hat, ne?
Ja, genau.
Nils Haag sagt, Szene des Spiels war der noch nach Abpfiff wie ein Rohrspatz schimpfende Holtby über erneut zu viel Passivität. Und wie unser Trainer lange und intensiv versucht, ihn wieder runterzukühlen. Übrigens, diese Szene nach dem Spiel, die fand ich auch ganz gut, dass der Wolf dann zu ihm gegangen ist und wirklich auf ihn eingeredet hat und auch mit einem Lächeln auf ihn eingeredet hat. Das hat mir gut gefallen.
Ja, das ist auch, das wiederum ist dann auch wichtig, wenn der Spieler dann schon mal das so nach außen getragen hat, dann finde ich es auch wichtig, dass der Trainer den Spaß dann auch mitmacht und auch gleich nach außen zeigt, ich bin jetzt hier nicht sauer und denke mir Strafe aus, sondern ich rede mit meinem Spieler und erkläre ihm das. Ne?
Ja, also ganz genau.
Gar nicht unwichtig. Ne? So, Miguel Fidalgo sagt, meine Szene des Spiels war der Torjubel von Aaron Hunt, like a boss. Und ich muss gestehen, den habe ich gar nicht gesehen, weil ich
ihn nicht gesehen habe. Nein, ich fand das auch so geil. Wie er einfach, er schießt, sieht, der Ball zappelt im Netz, dreht sich so langsam zur Seite, hebt einen Arm nach oben und das war's. Sehr cool, der Aaron Hunt. Nicht nur geil geschossen, auch sehr geil gejubelt. Fand ich super.
Wunderbar.
Mittelstürmer, meine Szene des Spiels, der Freistoß von Aaron Hunt. Wie geil ist dieser Mann denn nur momentan drauf? Tomorrow, my friend.
Ja, wir haben wieder einen Freistoßschützen, ne? Tomorrow, my friend. Sehr schön. So, dann habe ich Flatneck oder Flatneck. Okay, der schreibt, Szene des Spiels ist leider trotz Sieg insgesamt wieder tollem Support und Herbstmeisterschaft, über die ich mich freue. Auch weil ich seit langem den HSV wieder live gesehen habe. Der Moment, als zu Spielbeginn erneut der Pyro-Wahnsinn beginnt. Leider Teil der Hinrunde. Hört auf damit. Ja, ich bin schon mal ein langer Satz, aber er hat recht. Ne?
Ja, können wir sofort unterschreiben. Ne?
Ja, ich bin mal wieder gespannt, auf die, wie hoch diese Strafe wird. Ja.
Und vor allen Dingen hast du es gesehen, also hast du das Spiel gesehen über Sky?
Das war ganz, ganz schlimm. Das ist ja so früh angepfiffen worden und ich musste bis 18 Uhr arbeiten und bin und musste dann erst nach Hause. Also ich habe die erste Halbzeit, musste ich dann später nochmal nachgucken und da war
es nicht zu sehen. Ja, aber da war es halt so, wenn du es live gesehen hast, Uli Potowski hat sich gemeldet aus dem Stadion, die Mannschaften standen noch im Gang und dann gehen ja so die Kameras so einmal so über die Fans rüber, ne? Mhm. Und dann saßt du schon in der HSV-Kurve 2-3 mit Vollvermaskung, also diese Skimasken über dem Kopf, alles in schwarz. Und du wusstest schon als Fernsehzuschauer, pass auf, in zwei Minuten geht's wieder los. Was für Vollidioten. Ja, übrigens, by the way, mir hat der Uli Potowski echt gut gefallen. Also wir lästern ja hier öfter oder sagen ja manchmal, oh, ne, wie schlecht war denn dieser Fernsehkommentator. Bei Uli Potowski waren auch nicht alle HSV-Dinge, die er gesagt hat, richtig. Ja, aber das kann man ja auch nicht verlangen. Es sind ja auch keine HSV-Fans und die kommentieren ja, keine Ahnung, 30, 40, 50 Mannschaften. Irgendwie erste, zweite Liga und international und hast du nicht gesehen. Und ich finde, der hat das wirklich gut gemacht. Und was mir auch bei Uli Potowski in beiden Halbzeiten gut gefallen hat, dass er in beiden Halbzeiten auch immer mal auf die Fangesänge eingegangen ist. Ne? Dass er jetzt gerade sagt, Mensch, hier, das klingt ja wie ein Heimspiel des HSV. Oder jetzt lässt der MSV seine Mannschaft nochmal feiern. Oder also das fand ich halt echt auch charmant und gut. Das muss man hier mal festhalten.
Das war wirklich gut. Ja. Das fiel mir nämlich auch auf, dass das kein Typ ist, bei dem du das Gefühl hast, der liest von den Karten ab ein paar Statistiken und so weiter. Klar, lässt er mich einfließen, aber nicht so extrem wie andere. Nee, er kommentiert das, was er sieht. Und das ist eben der große Unterschied an der Sache. Ne? Lässt dann auch mal sowas wie, was weiß ich, Pass auf den Flügel auf Wang oder so ein Kram. Das hast du ja sonst nur im Radio, aber hier hast du es auch im Fernsehen, finde ich mal ganz angenehm. Und wie du sagst, ne, auch das, was auf den Rängen passiert. Und
ich freue mich total, dass wenn ich sehe, dass Uli Potowski ein Spiel kommentiert, freue ich mich mittlerweile wirklich. Ich glaube, der kommentiert viel mehr Zweite als Erste Liga, leider. Meiner Meinung nach, wenn hier jemand von Sky zuhört, völliger Quatsch. Guck mal, wie Uli Potowski ein Spiel kommentiert. Das ist wirklich insgesamt sehr gut. Wenn man das Glück hat, ein bisschen jünger zu sein, dann sagt einem der Name Uli Potowski vielleicht auch wenig, dann ist das sowieso schon mal super. Wenn man in unserer Generation ist, dann weiß man, Uli Potowski war die erste sprechende Dauerwelle im Fernsehen bei Anpfiff, hieß das damals, bei RTL Anpfiff. Ja, das war schon alleine von der Optik schon, ging es gar nicht. Ja, die Optik von Uli Potowski war genauso wie der Name dieser Fußballsendung, Anpfiff. Das war einfach eine glatte 6-. Aber dieser Typ war damals schon rhetorisch auch gut, das muss man sagen. Und heute ist er wirklich, sag ich mal, ein bisschen befreit. Auch wenn du ihn so am Spielfeld ranziehst, finde ich, sieht er heute auch viel besser aus als früher. Und aber es geht ja hier nicht um die Optik, sondern es geht ja darum, wie er ein Fußballspiel kommentiert. Und das muss ich wirklich sagen, gefällt mir insgesamt gut.
Ja, Schulnote 2. Ich selbst auch nicht zu ernst. Ja, ne? Ich hatte mal die große Ehre, wenn man so will, ein Telefoninterview mit ihm führen zu dürfen und bekam dann irgendwann seine Handynummer, die rief ich an und das war aber Anfang der 2000er. Und da rief ich ihn an und das Erste, was er sagte, oh, wissen Sie, wo Sie mich jetzt gerade erwischen? Ich sitze jetzt bei McDonald's an der Kollaustraße in Hamburg und muss hier einen Big Mac reinbeißen hier gerade. Also hatte ich ihm zum falschen Zeitpunkt, aber ist dann auch, dem ist das dann auch egal. Ne? Also das fand ich sehr, sehr angenehm. Guter Gesprächspartner auf jeden Fall.
Cool. Sehr gut. Ronny, wir machen weiter mit Ronny. Und Ronny sagt, meine Szene des Spiels ist der Acker von Duisburg. Was für ein morastisch-schlampige Wiese war das denn?
Ja, das stimmt. Die waren nicht im besten Zustand.
Das nee, das sagen. Stimmt. Absolut. Nur weil darüber davor so viel geschrieben worden ist, habe ich mir die noch schlimmer vorgestellt. Aber die war schon scheiße, das stimmt.
Ja, das stimmt. Stimmt. Es war keine wirkliche Szene, aber wir haben es mal reingenommen. Es ist bald Weihnachten. Wir lesen hier jetzt ungefähr jede Szene vor. Das ist auch in Ordnung so. Ich mache schnell weiter mit Jobst. Jobst Kieler schreibt, bei der Szene des Spiels 17 denke ich sowohl an die tolle Parade von Julian Pollersbeck als auch ans Lippenlesen beim sehr unzufriedenen Luis Holtby bei seiner früheren Auswechslung. Doch am genialen Freistoß von Aaron Hunt kommt niemand vorbei, bringt dem HSV letztendlich 3 Punkte. Nur der HSV. Achso, nee, es ist unser Hashtag da. Alles gut. Also, Jobst Kieler hat recht. Ja.
Gestörte Mega schreibt uns, Szene des Spiels ist für mich eindeutig der Treffer von Aaron Hunt. Wir hatten aus dem Auswärtsblock einen wunderbaren Blick auf dieses Gedicht von einem Freistoß. Absolut herbstmeisterlich.
Ja, und über Gestörteberger muss ich noch auch ein Wort loswerden. Der ist ja, also der wohnt ja an der Ostsee, das darf man glaube ich sagen, da hat er keine Probleme mit.
Nein.
Ist um 7.30 Uhr morgens am Bahnhof gewesen. Foto dokumentiert auf Twitter mit einem schönen Bierchen in der Hand. Der kennt wirklich keinen Schmerz und hat das aber knallhart durchgezogen, hat sich das Duisburg-Spiel angeguckt, war einen Tag später noch in Düsseldorf, hat sich da auch noch ein Spiel angeguckt und ich hoffe, er ist inzwischen zu Hause. Es ist Sonntagmittag. Ich hoffe, er ist gut angekommen.
Ja, ja, das ist den Gestörteberger bei Twitter zu folgen, gerade mit den Auswärtsspielen, ist immer ein Genuss. Das stimmt, das bringt Spaß.
Das stimmt. Und in seinem Tweet, er hat ja noch so einen kleinen Piekser versteckt. Also er hat ja nicht nur Aaron Hunt geschrieben, sondern Aaron Huntenoglu noch in Klammern. Also so ein kleiner Hinweis. Das war ein bisschen gemein, aber so ist es.
Boris 68 sagt, Szene des Spiels, die 89. Minute mit der Einwechslung von Moritz und die 84. Minute mit der Einwechslung von Fiete Arp. Sinnbildlich für die stark ergebnisorientierte Spielweise des HSV unter Wolf. Was nützt es, wenn man aufsteigt, aber die Zeit nicht nutzt, sich einzuspielen für Liga 1?
Ja, genau das, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Die Jungs müssen Spielzeiten bekommen. Und zwar die richtigen Jungs. Sonst bringt es uns spätestens ab dem Sommer nichts. Ne?
Ja,
so ist das leider. Hat er recht. Gut, es kommen noch drei insgesamt. Die lesen wir auch noch vor. Fiete van Wolfshand schreibt, Szene des Spiels ist der Abpfiff in der 19. Minute mit dem Tor von Hand. Wie, der Abpfiff? Wie in den letzten Spielen stellt der HSV die Offensive nach der Führung immer fast komplett ein. Warum nur? Man kann abschalten und schaltet wieder ein, wenn der Ausgleich fällt. Ach so, der Abpfiff, so der kopfmäßige Abpfiff.
Hat er recht.
Ja, absolut. Habe ich nicht verstanden. Hat Fiete van Wolfshand absolut recht. Stimmt.
Pipinho, Szene des Spiels. Die Freude, dass da nicht nur 4000 angereiste HSV-Fans inklusive ein paar Pyrotrottel waren, sondern nochmal so viele HSV-Fans, die jetzt wie ich im Ruhrgebiet wohnen und zusammen für einen unglaublichen Support sorgten. Spielerische Szene des Spiels war das 2:1, weil schön und verdient. Also Pipinho, es war... Wie immer, wenn der HSV spielt, ne? Auf den Rängen geile Stimmung. Und du hast gesehen, nicht nur im Auswärtsblock sitzen HSV-Fans, sondern in der zweiten Liga ist das so, ähnlich wie in der ersten Liga mit Bayern München-Fans irgendwie. Ne? Die sitzen überall. Die sitzen überall. Wenn du Bayern München also Spiele siehst in der Bundesliga, ne, egal wie man jetzt die Mannschaft findet, aber es ist egal, wo die spielen, du siehst Leute mit diesem roten Bayern München Schal überall sitzen.
Richtig.
In Wolfsburg, auf Schalke, in Dortmund, in überall. Und genau das Gleiche hast du jetzt hier auch, ne, beim HSV. Ne, wenn ein HSV-Tor fällt, dann jubelt nicht nur dieser Gästeblock, sondern überall im Stadion auf einmal springen Leute auf und so. Es ist sehr geil. Es ist sehr, sehr, sehr geil.
Das stimmt. Und wenn er recht hat und es insgesamt so rund 8000 HSV-Fans waren, also ich habe jetzt eben nachgeguckt, 26.500 Zuschauer insgesamt, davon 8000 HSV, ja, kann sich sehen lassen.
Stimmt.
Gute Quote. Jeder vierte jeder dritte fast ist ein HSV-Fan gewesen. Sehr schön. Ja, und, oh, Entschuldigung. Und als letzten haben wir hier noch Fred Stecker. Der hat das so ein bisschen versteckert gemacht. Haha. Der hat nämlich erst ein selbst aufgenommenes Video hinter Torkamera quasi vom schönen Freistoßtor von Aaron Hunt mitgeschickt, um dann in einem zweiten Tweet etwas versteckt, wie gesagt, noch hinzuschreiben. Das war meine Szene des Spiels, by the way, war ja sonst nichts. Aber das Video ist sehr schön, also wer Fred Stecker nicht kennt, der nennt sich genauso bei Twitter, der kann das schöne, selbstgemachte Video sich da nochmal angucken. Ja, und das war seine Szene des Spiels.
Ey, das Video ist so geil. Ich sehe das in dieser Sekunde. Ball fällt ins Netz. Ich glaube, Fred war direkt hinter dem Tor.
Genau.
Und über ihn rüber mit dem Ball im Netz fliegt auch ein Bierbecher. Sensationell. Ganz schön. Ja, sieht echt gut. Gut, Sascha, war deine Szene des Spiels dabei?
Ja. Ich gehe wieder mit der Masse. Das ist nicht, weil ich mir nicht genug Gedanken mache, aber ich denke halt genauso. Stellvertretend für die gute Leistung, die er halt seit mehreren Spielen bringt und weil unser Capitano ist und weil er auch so oft gescholten ist, ist meine persönliche Szene des Spiels das Tor von Aaron Hunt.
Ja, meine auch. Ja, Punkt, doch, Ende, aus. Ja, war auch ein geiler Freistoß und war der Sieg. Also insofern, andere Szene meiner Meinung nach hätte das jetzt so verdient.
Aber, sehr häufig,
aber trotzdem sehr geil, ne, dass trotzdem unsere Hörer mal ganz unterschiedliche Szenen noch herauspicken.
Ja,
gut.
Das machen Sie sehr schön. Gut,
jetzt kommen wir zur Lage beim Hamburger Sportverein und da müssen wir eigentlich nur über ein Thema sprechen, denn das ist mehr oder weniger zeitgleich veröffentlicht worden wie unsere letzte Folge, nämlich kaum war unsere Folge im Netz und wir haben noch beide gesagt, es gibt gar nichts mehr in HSV zu berichten, gingen die Nachrichten los, dass der HSV sich jetzt auf drei Kandidaten geeinigt hat, die am 19. Januar 2019 zur Wahl stehen als EV-Präsident.
Genau.
Und ich kann da nur, wenn man sich jetzt fragt, wer sind denn die Kandidaten, was machen die, wie hoch sind die Chancen, wer gewinnt, darüber können wir gleich gerne diskutieren. Ich möchte zitieren einen Tweet von Tanja, zu finden unter fschmidt77. Eine tolle Frau, ein super HSV-Fan mit sehr viel Kenntnissen auch. Ja, hat ja auch oft bei Sven im HSV-Talk konnte man sie oft hören zu Gast und hat wirklich viel HSV-Wissen. Und die hat meiner Meinung nach den Tweet des Monats geschrieben. denn sie hat geschrieben, ich kann mit der Kandidatenauswahl für den HSV-Präsidenten sehr gut leben. Hat sie geschrieben. Und da habe ich mich schon gewundert. Aber man muss den Tweet natürlich auch zu Ende lesen. Und der Tweet lautet wie folgt. Ich kann mit der Kandidatenauswahl für den HSV-Präsidenten sehr gut leben. Hartmann als EV-Kandidat, Jansen als AG-Kandidat, Hunke als Streichkandidat.
Ja, das ist genau richtig. Das ist Tanja. Genau.
Geil, ne?
Das ist sehr, sehr typisch. Tanja kann ja mit Worten hervorragend umgehen. Sie blockt leider zu wenig unter raute22c.de. Könnte sie öfter machen, aber kann wahnsinnig gut mit Worten umgehen, hat sie hier mal wieder bewiesen. Ne? Also Hunke, Streichkandidat, da sind wir uns einig, oder? Hups.
Ist das peinlich, ey. Oh. Ich weiß ja nicht, wer da noch in der Verlosung war. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so wirklich verfolgt. Aber wenn das einer von den drei aussichtsreichsten Kandidaten sein soll, Jürgen Peinlich Hunke, dann versteht die Welt nicht mehr. Also wenn der nur eine Stimme bekommt, zwei. Ja. Er wird ja für sich selber stimmen. Aber wenn er mehr als eine Stimme bekommt, kann ich das nicht verstehen.
Ja, also mit Hunke und HSV, da wollen mir auch tatsächlich überhaupt keine positiven Gedanken.
Der Mann ist so peinlich. Der Mann ist so peinlich.
Von vorne bis hinten, ja.
Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung, aber ich sehe den oft in der Stadt. Ja, also komischerweise, der stand schon mehrmals mit einer seiner teuren Autos an der Ampel. Dann habe ich den 3-4 Mal im Restaurant gesehen oder kam er mir am Jungfernstieg entgegen. Der Mann ist einfach von seiner ganzen Aura sowas von 80er. Ja. Und ist so, das ist so erschreckend. Das ist so ein Zurück in die verstaubte Vergangenheit, wenn du diesen Mann da wählen würdest. Und ich kapiere auch nicht, wo nimmt der eigentlich immer wie nennt man das? Also der muss sich ja so toll fühlen.
Wie heißt denn das?
Selbstbewusst. Dankeschön. Ja, wo nimmt der sein Selbstbewusstsein her? Dass der Mann... Ich glaube, aber da will ich jetzt hier kein Hunke-Bashing machen, weil da habe ich nur ganz gefährliches Viertelwissen. Aber sein Geld, und er hat ja anscheinend nicht wenig Geld, ich glaube, sein Geld hat er viel mit Versicherungen gemacht, wo relativ junge Leute Art Drückerkolonnen durch Hamburg und Norddeutschland gezogen sind. Also ob das moralisch alles so sauber war, ich habe für mich abgespeichert, ich glaube, das war moralisch eher nicht so sauber, aber da habe ich wieder besseren Wissens. Wenn ich da jetzt Quatsch erzählen sein sollte, nehme ich das auch sofort zurück. Aber ich habe bei Herrn Hunke noch nie, auch in seiner erfolgreichen Zeit als Geschäftsmann und auch als jemand, der beim HSV sehr präsent war, ich habe den noch nie als moralisches Vorbild oder irgendwie so wahrgenommen, sondern immer als eine relativ schräge Person. Pass auf, Hubs, mit der willst du nichts zu tun haben.
Genau. Und genau. Das ist Entschuldigung.
Du hast eigentlich recht. Ich könnte jetzt alles so wiederholen. Ich finde diesen Mann halt peinlich und ich verstehe gar nicht, hat der immer noch solche guten Kontakte in den HSV herein, dass wenn der kandidieren will, dass man den wirklich noch aufnimmt als einer der Kandidaten.
Also ich kann es mir auch beileibe nicht vorstellen, dass er gewählt wird. Und also Hunke ist ja dieser Sonnenkönig, ne? Was der Gott Eichberg da früher bei Schalke war, so sieht er sich, glaube ich, irgendwie. Ne? Also alles um ihn herum ist mindestens eine Stufe schon mal weiter unten als er selbst, wo immer er das hernehmen mag. Aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, erstens hast du viel erzählt, zweitens, also bin ich aber derart gut erzogen worden, dass ich mir jetzt jedes weitere Wort über Hunke verkneifen werde. Ich will ja hier auch nicht hier justiziabel werden am Ende noch. Ne? Also, aber ich möchte seine roten Turnschuhe und seine gelackte Frisur, die möchte ich nicht sehen beim HSV. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ich hoffe, dass einer der anderen beiden Kandidaten dann gewählt wird.
Also als inoffizieller Beauty-Beauftragter des DFB darf ein so schlecht gefärbter Mensch auch kein Präsident eines Fußballvereins oder eins werden. Jetzt mal ganz ey, das geht halt auch nicht. Aber noch einmal, wir lachen über seine Autos, wir lachen über seine roten Schuhe und über seine schlechte Frisur. Das ist ja sehr oberflächlich. Wenn dieser Mann jetzt was zu sagen hätte, wenn man jetzt sagt, ey, wenn man dem zuhört, ich habe den damals bei dieser HSV-Plus-Debatte, da hat er ja auch öfter bei den Jahreshauptversammlungen gesprochen und er hatte sich da auch noch angeschlossen irgend so einer komischen anderen Formation, wo, glaube ich, auch der Eugen Block drin war. Alles jetzt, warte mal ganz kurz.
Ja.
Ich kriege hier ständig Anrufe. Ich muss hier gleich mal den Podcast beenden. Also noch einmal, wenn dieser Mann jetzt was zu sagen hätte oder wo man sagt, wow, das sind ja mal ganz neue Gedanken, wow, das könnte ja diesen Verein wirklich auf eine neue Stufe heben, Mensch, das ist ja toll, da kann der so viel rote Schuhe anziehen oder solche schlechten Haarfarben tragen, wie er will, das ist, darüber kann man mal kurz lächeln, danach urteile ich ja nicht über einen Menschen, ja, und wenn jemand einfach,
ach, hörst du das?
Ja, ich sehe schon.
Warte, ganz kurz. Es tut mir leid, ich rufe gleich zurück. Ganz kurz bitte. Jo, tschüss.
Und das ist kein abgekartetes Spiel, weil wir hier Feier machen wollen. Es ist wirklich das wahre Leben, was wir gerade gehört
haben. Genau. Also mir ist das jetzt nur wichtig, weil ich kann natürlich auch verstehen, wenn ich jetzt höre, sagen, ey, was für ein arroganter Typ da, dieser Hobbs, ne, lästert da so ein bisschen. Wo ich sage, ja, darüber kann man lästern. Man kann auch über meinen Bauch lästern, über meine schlecht sitzenden Hosen kann man auch lästern. Ja,
da können wir sinnbildlich da bei ihm, ne?
Da können wir ja ein bisschen Spaß machen. Aber am Ende, ja, wenn du was zu sagen hast und wenn du sagst, wow, das hat Sinn und Verstand, dann ist mir deine Optik völlig egal. Und das ist bei ihm halt überhaupt nicht so, ja? Und wie du gerade sagst, es ist total sinnbildlich. Dieser Mann hat eine völlige Selbstüberschätzung und ich glaube, der hat auch eine völlige Eigenwahrnehmung, die komplett anders ist als die Fremdwahrnehmung von 95% aller HSVer. Aber dennoch muss der ja beim HSV so gut verzahnt sein, dass der auf so eine Kandidatenliste kommt. Das wollten sich doch mehrere Leute noch aufstellen. War da nicht auch irgendeine Notarin, die irgendwie beim HSV schon relativ weit sich das eingearbeitet hat?
Katrin Sattelmeier.
Genau.
Und dann war noch der Rainer Ferslew, die sind aber beide raus. Ne, die stellen sich nicht auf. Insofern bleibt es bei diesen dreien. Aber du hast vollkommen recht. Das ist vielleicht auch das größte Problem des HSV, dass solche Menschen vom Schlage eines Jürgen Huhnke immer noch so ein Standing irgendwo haben, dass es dazu kommt, dass sie sich aufstellen lassen können zur Wahl.
Ja.
Ne? Ja. Ich bleib dabei. Lieber einen anderen beiden, auch wenn Herrn Dr. Ralf Hartmann die wenigsten kennen werden. Ich gestehe, ich bin da auch jetzt nicht so in der Lage, dass ich ein Porträt über ihn herziehen könnte. Also er war ja schon mal Vizepräsident, ne, unter Jens Meyer. Insofern hat er da schon eine gewisse Erfahrung. Aber ich kann nicht so wahnsinnig viel über ihn sagen. Es heißt, er stünde Hoffmann relativ nah. Oder beziehungsweise er kommt gut mit ihm aus, ohne ihm nah zu sein, so rum. Schön, keine Fehler machen hier jetzt. Ja, aber ich kann nicht viel über Ralf Hartmann sagen, bin ich ganz ehrlich. Ein bisschen mehr natürlich über Marcel Janssen, aber da auch eher sportlich. Ich weiß nicht, wie sein Wirken jetzt als Präsident oder im Aufsichtsrat dann wäre. Kann ich nichts zu sagen, aber ich finde ihn sehr sympathisch. Aber das ist ja jetzt auch kein Argument.
Genau. Letztendlich geht es ja hier um den e.V.-Präsidenten. Das hat jetzt also auch mit der Fußball-AG und mit dem Tagesgeschäft der Bundesligamannschaft jetzt auch nicht ganz so viel zu tun.
Ja.
Oder?
Ja, naja, bis auf die Tatsache, dass der e.V.-Präsident ja dann auch den, hat er den Vorsitz in der AG? Ja.
Ja. Also auf jeden Fall hat er einen Sitz in der AG und eventuell auch den Vorsitz, das mag alles sein.
Ja, genau.
Aber noch einmal, egal wer es wird und selbst wenn es Herr Huhnke wird, deswegen spielt ja trotzdem Wang statt ab oder was weiß ich. Ja. Also es wird jetzt im Spiel ab Tagesablauf jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern. Ich habe da auch jetzt gar nicht so einen großen Bezug. Ich muss nur sagen, meine Hoffnungen liegen auf diesem Ralf Hartmann, den ich jetzt auch nicht so kenne. Ich habe jetzt zugegeben ganz auch noch nicht viel über ihn gelesen. Ich habe sicher, wenn man ihn googelt, findet man viel raus. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil Jürgen Huhnke ist ein No-Go und Marcel Janssen, ich fand den damals schon super sympathisch, finde den heute super sympathisch. Der macht ja auch mit dem Hänsler jetzt irgendwie auch ein geiles Gastro-Konzept in der Innenstadt auf und so. Das ist ein Hamburger durch und durch, hat ein unglaublich tolles Immobilie auch hier in Hamburg und engagiert sich ja schon lange für den HSV. Ist auch ein cleverer Typ, smarter Typ. Also der passt in die Stadt, der passt zu diesem Verein. Aber als EV-Präsident, mal ganz ehrlich, ich habe mich damit nicht so wirklich beschäftigt, aber ist der nicht A, dafür zu jung, B, der kommt aus diesem Profifußballbereich, aber der HSV hat so viele so viele Sportarten von keine Ahnung, Tanzen und Schach und was weiß ich, hast du nicht gesehen, und Baseball und bla bla bla. Was soll da jetzt ein ehemaliger Fußballprofi so kurz nach der Karriere?
Das war jetzt sein Beruf, also den hat er ja abgelegt. Also ich sehe das jetzt nicht ganz so negativ.
Nein, ich will das zumindest eine. Ich sehe es nicht negativ, ich sehe es kritisch. Und wenn die Tanja schreibt, dass der Hartmann der EV-Kandidat ist, dann heißt das für mich, ohne dass ich es jetzt viel nachgelesen habe, dass der Hartmann wohl aus dieser EV-Ecke kommt, dass der sich mit dem gesamten HSV-Verein und nicht nur mit der Profiabteilung wohl sehr intensiv schon auseinandergesetzt hat. Und ich glaube. Ja. Es sollte doch derjenige Präsident werden, der in diesem Bereich auch das meiste Ansehen genießt bei den Vereinsmitgliedern.
Ja.
Und also nicht nur bei den ersten, zweiten Liga-Fußballfans.
Ja, richtig. Ne? Denn man kann davon ausgehen, wie du ja eben auch angedeutet mindestens hast, dass Marcel Janssen aufgrund seines Ex-Profitums ja dem Fußball da deutlich zugeneigter ist als den Restsportarten. Ne? Präsident eines EV ist vielleicht zuträglicher, wenn man sich auch wirklich mehr für die Restsportarten interessiert. Ne?
Also ja, aber wenn ich...
haben wir es ja auch schon gesagt. Ne? Was will der als EV-Präsident? Das kann doch nur eine Durchgangsstation sein.
Ne? Aber wenn ich dann den Scholle aber, den ich nicht regelmäßig höre, aber ab und zu höre mit seiner Rautenperle und dem Morning Call, dann hat er ja gesagt, dass der Marcel Janssen wohl gerade in den Hamburger Medien, Bild-Zeitung, Mopo und so weiter, auch deren Liebling ist. Das heißt, wenn dem so ist, dann wird der Marcel Janssen jetzt höchstwahrscheinlich im Januar, vor dem 19. Januar, vor der Wahl, halt des Öfteren gehypt werden. Und
ja, logisch.
Dann wählen viele den Marcel Janssen, weil sie den kennen und weil sie schon mal ein Trikot von dem hatten und weil sie den auch sympathisch finden. Noch einmal, er ist ja auch sympathisch, aber es sollte doch der Präsident sein, der, ich sag jetzt mal, den EV im Fokus hat. Und das kann ich mir bei Marcel Janssen aktuell nicht ganz vorstellen, aber ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß es nicht.
Nee, okay. Wir werden sehen. Die Wahl ist ja auch erst am 19. und bis dahin werden wir natürlich alle, also 19. Januar, und bis dahin werden wir natürlich alle noch den einen oder anderen Zeitungsbericht lesen. Da bin ich mir sicher.
Genau. So, dann blicken wir auf das letzte Spiel des Kalenderjahres. Wir sind Herbstmeister, wir haben das am Anfang schon gesagt, aber es kommt ja noch der 18. Spieltag, ganz kurz vor Weihnachten. Der HSV spielt mehr oder weniger 24 Stunden vor der Bescherung am 23. Dezember in Kiel gegen Holstein Kiel. Und die Kieler wiederum haben jetzt verloren an diesem Spieltag gegen Bielefeld. Das war für uns jetzt ja nicht so schlecht. Allerdings die Mannschaften unter uns, Union Berlin und auch FC St. Pauli, haben gewonnen. Ja. Köln, das Spiel steht noch raus. Die spielen am Montagabend gegen Magdeburg zu Hause in Köln.
Also zu Hause,
es ist nicht ganz unvorstellbar, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Ja, und dann wird es ja dann schön kuschelig da oben, ne? Das muss man sagen. Also dann HSV 37 Punkte, Köln, wenn sie denn gewinnen sollten, 36. Union und St. Pauli ein bisschen abgeschlagen, aber auch 31.
Ja, und dahinter Kiel. Also es ist eine wunderbare Gelegenheit, schon für die, das hört sich jetzt ein bisschen übertrieben an, aber für die erste Entscheidung dann zu sorgen, nämlich die Entscheidung, dass Holstein Kiel oben nicht mehr mitspielen wird, wenn du sie dann auswärts schlägst. Also dann bleiben sie bei 27 und wir hätten dann 40 Punkte. Also da müssen sie schon strecken. Also zum Meistertitel wird es dann nicht mehr reichen. 13 Punkte würden die ja nicht mehr aufholen. Und vielleicht wäre das dann auch so ein Nackenschlag, je nachdem wie die anderen Teams, die da oben stehen, für Kiel. Also, dass die sich dann eben aus dem Aufstiegs- oder Relegationsrennen dann so ein bisschen verabschieden würden. Also, wir haben ja auch was gut zu machen. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir hätten es jetzt auch verdient, da zu gewinnen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Mannschaft das 3-0 nicht vergessen hat. Letztendlich, wir haben nur zwei Spiele verloren und eins davon gleich zu Hause am ersten Spieltag gegen Holstein Kiel. Und deswegen, ich rechne wirklich der HSV ist ja, das muss man sagen, unter Wolf sehr fokussiert, sehr konzentriert. Spielt vielleicht nicht so offensiv und auf ein paar Tore mehr, wie wir uns das alle wünschen. Aber man kann ja nicht sagen, dass die irgendwie jetzt die letzten Spiele lässig genommen haben oder arrogant oder sonst irgendwas. Nö. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das auch nicht passieren wird gegen Kiel. Und deswegen rechne ich auch mit einem knappen Spiel, aber definitiv nicht mit einer Niederlage. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel knapp gewinnen werden, wenn es doof läuft, ein Unentschieden. Aber nicht aus Arroganz, sondern ich glaube, aus dieser Fokussiertheit der Mannschaft unseres HSV werden wir in Kiel mit Sicherheit einen Punkt mitnehmen oder sogar drei.
Also ja, das ist eine treffende Analyse, also unterschreibe ich. Ich glaube auch, dass wir uns da durchsetzen können. Also wir wären allerdings tatsächlich erst die zweite Mannschaft, die da gewinnt. Also Holstein Kiel, ich habe jetzt eben nachgeguckt, in der Heimtabelle zwar nur Neunter, aber aufgrund der vielen Unentschieden, die sie da erreicht haben, sie haben erst ein einziges Spiel verloren und ich muss jetzt tatsächlich in dieser Sekunde erstmal gucken, gegen wen das überhaupt war, ich weiß es gar nicht. Aber leicht nehmen dürfen wir das Ganze natürlich dann eben nicht, weil sonst wird es so laufen wie im Hinspiel, ne? So, also mal gucken, gegen wen haben sie. Jetzt tatsächlich. Gegen Arminia Bielefeld war ja zu Hause. Quatsch, ja, Mensch.
Ah, siehst du,
aus,
ja.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Also,
komm. Also, dann verlieren sie ihre beiden Heimspiele vor Weihnachten.
Ach, das ist doch schön.
Schütteln sich dann, ne, spielen weiter ein bisschen oben mit, aber haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Das wäre doch wunderbar.
So, genau. Ne, haben wir doch schön rausklabüstert, das Ganze. Genau. So wird's kommen.
Ne? Und letztendlich kommt der HSV als beste Auswärtsmannschaft. Ne? Das ist ja auch klar. Ne? 7 Siege, ein Unentschieden, ja. 22. 20 Punkte auswärts geholt. Ne? Also,
genau.
Da sind wir ja auch nicht ganz so schlecht.
Das ist richtig. Für das entscheidende Tor könnte auch Lars Sogger sorgen, der ja angeblich wieder rechtzeitig fit werden soll. Meine persönliche Meinung ist, die sollen ihn jetzt das Jahr lieber noch schonen und nicht aufstellen. Ne? Aber gut, Hannes Wolf mag da anders denken. Also angeblich trainiert er ja mit der Mannschaft schon wieder mit und soll dann wohl auch fit werden. Wie gesagt, meine Meinung ist, bitte nicht die Knochen noch brechen, harter Platz und dann wird er einmal umgerammt und alles
bricht wieder auf.
Ne? Wir haben
ja, und abspielen. Und wir haben alle letzten Spiele halt auch gewonnen. Insofern. Ist auch okay. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann vielleicht auf der Ersatzbank ist und sollte es irgendwie eng werden, dass er dann vielleicht nochmal reinkommt. Aber ja, wir werden es sehen. Ansonsten, aber darüber sprechen wir dann auch zu einem späteren Zeitpunkt, ne, kommen ja dann auch mit Gideon Jung und mit Papadopoulos ja auch neue Spieler zurück zum Hamburger Sportverein für die Rückrunde. Es ist spannend. Wir beide, was tippen wir denn jetzt? Komm, wir müssen mal einen Tipp jetzt raushalten.
Also,
ich mache jetzt diesen ganz langweiligen Hausfrauen-Tipp. Wir machen nochmal ein 2-1.
Nochmal ein 2-1, okay. Ja, also dann sage ich, alles wird besser. Der HSV fängt jetzt langsam an, wie Köln, die Ergebnisse zu bestreiten. Und wir gewinnen also 3-1, wobei das eine Tor von Kiel, das wird in der Nachspielzeit fallen. Und wir super gehen live mit 3-0 und dann fangen wir uns noch irgendwann an.
Ach, das ist ja schön. Frohe Weihnachten. So, ja, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt und damit sind wir auch in dem Moment, wo wir beide unseren Hörern schöne Weihnachten wünschen können.
Genau.
Denn der HSV spielt, wie gesagt, am 23. und wir beide haben jetzt gesagt, wir wollen uns ein bisschen Zeit lassen und irgendwann zwischen den Feiertagen kommen wir dann nochmal mit unserem Podcast nach dem Kiel-Spiel. Das heißt, wir wünschen euch noch kein schönes neues Jahr. Wir melden uns noch einmal in diesem Jahr, aber wir melden uns nicht mehr vor Weihnachten.
Nee, genau, weil das würde, selbst wenn wir es aufnehmen würden, das würde doch eh keiner in der Hektik jetzt kurz vorm Fest dann noch in Ruhe hören können und das bringt ja auch nichts. Dann lieber nach Weihnachten.
Genau. Dann, ja, Sascha.
Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachten.
Wie sieht Weihnachten jetzt, nicht im Detail, aber wie sieht Weihnachten bei euch aus? Stressig, dass man sagt, erster Weihnachtstag hier, zweiter Weihnachtstag da, Heiligabend, ständig auf der Autobahn. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, genau. Das ist der alljährliche Stress, den man ja auch gerne auf sich nimmt. Ne? Also die einen Eltern besuchen, die anderen Eltern besuchen. Ne? Aber am 24. bleiben wir natürlich schön in der Familie, nur unter uns. Und dann 25. und 26. Grasen wir die Großeltern ab und wer da noch so rumläuft, ne? Damit man dann den Rest der Familie auch nochmal sieht vom Jahreswechsel. Ne? Also, aber der 24. ist uns tatsächlich heilig. Haha. Und da sind dann auch wirklich nur meine Frau, meine Kinder und ich natürlich.
Und da sind die Omas und Opas eurer Kinder nicht böse, dass die Heiligabend nicht dabei sind?
Nein. Und selbst wenn, das wäre mir egal, weil es ist ja nun mal so, das ist meine Familie, ich bin in eine Familie reingeboren worden, ich habe jetzt eine eigene Familie und so ist das nun mal. Irgendwo muss man eine Grenze machen und wir haben sie ja weiterhin lieb und wir sehen sie auch einen Tag später oder zwei und es ist alles gut.
Ja, bei uns ist es so, dass Heiligabend eigentlich immer alle zusammen feiern, also meine Eltern, meine Schwiegereltern und so weiter, weil meine Eltern und auch meine Schwiegereltern wären total sauer, wenn sie unser Kind nicht Heiligabend sehen würden. Insofern ist das immer ein großes Hallo mit vielen Leuten. Und der erste Weihnachtstag ist traditionell bei uns Jogginghosentag. Da fahren wir nirgendwo hin. Und meine Frau und ich, das könnte ich jetzt auch erklären, wieso, weshalb, warum, aber das würde ich hier den Rahmen sprengen. Wir sind ja seit 28 Jahren schon zusammen. Mhm. Ja, und seit 28 Jahren beschenken wir uns am ersten Weihnachtsfeiertag vormittags. Also wie die Amerikaner. Ach, guck. Hat aber nichts mit Amerika zu tun. Das ist wirklich nur ein Zufall gewesen.
Ach so.
Okay, ich erzähl's doch ganz, ganz schnell. Wir haben uns kurz vor Weihnachten kennengelernt. Oder sind, wie heißt es so schön, wir sind zusammengekommen kurz vor Weihnachten. Und dann war es halt so, in jungen Jahren, dann bist du Heiligabend ja bei deinen Eltern und sie bei ihren Eltern. Und dann hat man sich irgendwie erst nachts irgendwie in der Disco getroffen. Heute sagt man Club dazu. Ne? Dann hat man sich irgendwie nachts um Mitternacht oder 1 Uhr nachts irgendwie im Club getroffen und dann gemeinsam übernachtet. Und dann haben wir uns sozusagen dann am Morgen erst beschenkt. Und das ist beigeblieben die ganze Zeit. Und als unser Sohn klein war, da hat er ja seine ganzen Geschenke irgendwie immer Heiligabend bekommen, wie alle anderen Kinder auch. Und als er dann so, keine Ahnung, 14, 15 war, da hat er dann gesagt, ey, ich würde auch gerne meine Geschenke am ersten Weihnachtsfeiertag bekommen. Aha, und so ist es so, dass wir Heiligabend immer ein tolles Essen mit vielen Familienmitgliedern haben und Geschenke und Bescherung ist dann in Jogginghose mit schiefer Frisur am ersten Weihnachtsfeiertag.
Ach, das ist doch schön. Ja, ja, das ist mal was ganz anderes, ne? Das ist keine oft gehörte Geschichte, sondern
ja, aber sie ist wirklich halt dann so, ja, sie hat sich so ergeben, die war halt nicht geplant. Ne? Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es dann auch wieder andere Familienmitglieder, dann geht es auch wieder für uns auf die Straße, aber der erste Weihnachtsfeiertag immer nur wir drei.
Nicht schlecht, das ist doch schön. Sehr schön. Da wünsche ich euch viel Spaß bei und liebe Hörer, euch natürlich auch viel Spaß, viele tolle Geschenke und tolle Momente. Ne? Zu Weihnachten, zu Heiligabend.
Mann, du reimst dich heute auch hinten raus. Momente, Geschenke, Hand. Vielleicht Handschuhe.
Ich muss weniger Schnaps morgens trinken. Also Sonntagmorgen hier als Aufnahmetag. Ich muss es überdenken.
Also mir hat Spaß gemacht. Ich denke, den meisten Hörern auch. Von uns jetzt offiziell. Schöne Weihnachten. Schön, dass ihr an unserer Seite seid. Wir melden uns nach Weihnachten und vor Silvester wieder. Tschüss aus Hamburg, nur der HSV.
Und auch von mir. Ciao, HSV. Yeah.